Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Zehntausende neue Bücher erscheinen in Deutschland jedes Jahr. Und wer im Buchladen manchmal vor den vielen hübschen, bunten Buchcovern steht und sich fragt, welches nehme ich denn nun? Der ist vermutlich nicht alleine. Ein bisschen Orientierung können im besten Fall Literaturpreise bieten. Jurys aus Fachleuten sichten die vielen Neuerscheinungen, sortieren vor und nominieren ihre Favoriten. Auch heute wurde eine solche Vorauswahl veröffentlicht, nämlich die für den Deutschen Sachbuchpreis. Mehr als 200 Bücher wurden eingereicht, 8 davon hat die Jury in die engere Auswahl genommen. Unsere Sachbuchredakteurin Katrin Stövesand hat sich die Liste der Nominierten angesehen und mir vorhin erzählt, worum es in den 8 nominierten Büchern geht.
Ja, das ist ein ziemlich breites Feld, das die Jury da aufgestellt hat. Es gibt zum Beispiel ein Buch zum Thema Krieg als etwas, das uns glücklicherweise fremd geworden ist. Es sind gleich 2 Titel zum Umgang mit Technologie nominiert. In einem geht es um die großen Tech-Konzerne und ihre Schattenseiten. Beim anderen geht es um die Fehlbarkeit von Mensch und Technologie. Und weitere Themen bei den nominierten Titeln sind Klimawandel, Kinderrechte, der Ost-West-Konflikt und Geschlechtergerechtigkeit. Und hier also bei diesem letzten Thema hat das Rennen eine Graphic Novel gemacht. Mhm. Die Frau als Mensch heißt die, von Uli Lust.
Dann schauen wir uns vielleicht ein paar Titel noch mal so ein bisschen genauer an. Ein Buch zum Thema Krieg ist dabei. Was genau ist das für ein Buch?
Ja, das ist ganz interessant. Das hat nämlich ein Militärberater geschrieben, Franz Stefan Gardi. Und da könnte man natürlich vermuten, dass es ja einen, wenn nicht kriegstreiberischen, aber doch wenigstens affirmativen Ton zum Thema Krieg anschlägt. Das tut es aber nicht. Der Titel lautet Die Rückkehr des Krieges, warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen. Und der Autor beschreibt darin sehr ausführlich, warum und wie sich die europäischen Länder mit den Themen Verteidigung und Aufrüstung befassen müssen. Gardi warnt aber immer wieder davor, oder er warnt mit dem Begriff Krieg eben vorsichtig umzugehen. Natürlich erst recht mit der Entscheidung für Krieg. Ganz abgesehen davon, dass er natürlich ausführt, dass derzeit kein europäisches Land in der Lage wäre, einen Krieg zu führen. Also sicher eine gute Auswahl zu einem aktuellen Thema.
Dann das Thema Klimawandel, hast du gesagt. Auch dazu ist ein Buch nominiert. Zu diesem Thema erscheinen natürlich ständig neue Bücher, muss man sagen. Was ist das Besondere an diesem Buch, das jetzt ausgewählt wurde?
Ja, da geht es um naturbasierte Strategien zum Klimaschutz. Autor ist Bernhard Kegel. Der hat Chemie und Biologie studiert, hat auch geforscht, aber er hat eben auch zahlreiche Romane und Sachbücher geschrieben. Zum Beispiel einen Roman mit dem Titel Gras. Das ist fast schon eine Dystopie, denn dieses Gras droht ganz Berlin zu überwuchern. Also Naturphänomene, das ist sein Thema. Und er hat auch schon Preise für sein Schreiben bekommen. Das nominierte Buch, das heißt Mit Pflanzen die Welt retten, grüne Lösungen gegen den Klimawandel. Und da geht es um die Möglichkeiten von Licht und Photosynthese beim Klimaschutz oder was es bringen könnte, die Moore wieder zu aktivieren. Also ein konstruktiver Ansatz, viel Fachwissen, verständlich runtergebrochen.
Hast du einen persönlichen Favoriten auf dieser Liste?
Ja, das wäre Ines Geipel, Fabelland, Untertitel Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Also in dem Buch steckt wirklich sehr viel drin, auch Persönliches. Alles, was die Autorin selbst mit der Wendezeit an Gefühlen, Möglichkeiten und Veränderungen verbindet. Sie erinnert an die Freude 1989, die wir fast schon vergessen haben, die sich ja fast schon ins Gegenteil gewandelt hat. Der Glücksfall der Geschichte ist für viele mittlerweile offenbar eher ein Ärgernis. Und Geipel lässt diese leidvolle Transformationszeit im Buch auch gelten, versucht all diesen Zorn nach der Freude zu erklären und versucht auch zu einer neuen Erzählung zu finden.
Ein Comic steht auf der Liste, haben wir schon gesagt. Das ist ja eher ungewöhnlich. Gab es sonst noch irgendwas Überraschendes?
Ja, ich habe ein bisschen gestockt, denn auf der Liste steht eine Biografie von Victor Hugo. Autorin ist die Literaturwissenschaftlerin Walburga Hülk. Victor Hugo, Jahrhundertmensch, heißt diese Biografie. Also eine Biografie zumal einer Person aus dem 19. Jahrhundert. Da fragt man sich natürlich, welches gesellschaftliche Thema das anspricht. In der Begründung der Jury ist das ganz kreativ dargestellt. Ich zitiere mal. Im besten Fall erlauben es Sachbücher, mit einem gewissen Abstand auf die Welt zu blicken und dabei paradoxerweise von einer Unmittelbarkeit zu sein, wie sie nur wenige Genres bieten. Zitat Ende. Das ist natürlich sehr elegant, dennoch wäre es wahrscheinlich gut, bei der Auswahl durchgehend auch auf eine aktuelle Relevanz zu achten, wenn man die vorher formuliert.
Also da höre ich schon so ein bisschen Kritik raus an dieser Auswahl. Wie ist dein Fazit?
Ja, eben, es hätte zum Thema Technologie auch andere gute Bücher gegeben, die ich vielleicht eher nominiert hätte. Aber insgesamt, also zumindest das Themenfeld ist insgesamt gut abgedeckt, eben mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen.
Die 8 Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis stehen fest. Unsere Sachbuchredakteurin Katrin Stövesand hat sie uns vorgestellt. Mitte Juni erfahren wir, wer den Preis bekommt. Dann wird der oder die Preisträgerin in Hamburg ausgezeichnet. Verliehen wird der Deutsche Sachbuchpreis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, genau wie noch eine ganze Reihe weitere wichtige Literaturpreise. Der Börsenverein ist die Interessenvertretung der deutschen Verlage und Buchhandlungen. Er macht zum einen klassische Lobbyarbeit, setzt sich also ein für die wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner Mitglieder. Daneben hat er aber auch den Anspruch, die Demokratie zu stärken und möglichst vielen Menschen den Zugang zu Büchern und damit zu Wissen zu ermöglichen. Der Börsenverein setzt sich zum Beispiel für die Leseförderung ein und organisiert jedes Jahr den bundesweiten Vorlesewettbewerb für Schülerinnen und Schüler. Und all das macht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels nicht erst seit gestern, sondern seit genau 200 Jahren. Gegründet wurde er am 30. April 1825 in Leipzig. Christine Haug ist Professorin am Zentrum für Buchwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität in München und eine der Herausgeberinnen der Festschrift zum runden Jubiläum des Börsenvereins. Sie habe ich vorhin gefragt, 200 Jahre Börsenverein, ist das eine reine Erfolgsgeschichte?
Ja, für den Branchenverband zweifelsohne. Er ist einer der ältesten Branchenverbände, die wir haben, Wirtschaftsverbände. Und es ist zugleich aber sicherlich auch eine etwas komplizierte, ambivalente Geschichte. Aber es ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte, dass es den Verband mit all seinen Ausdifferenzierungen seit 200 Jahren gibt und seine Zielsetzungen heute, glaube ich, auch wichtiger sind denn je.
Und was ist der ambivalente Teil seiner Geschichte, den Sie gerade schon angesprochen haben?
Ja, der Börsenverein hat insofern auch eine schwierige Geschichte, einmal wenn es um das Dritte Reich geht. Wir haben aber auch schon in der Gründungsphase, wir sind im Jahr 1825, wir sind in einer sehr revolutionären Zeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zur 1848er Revolution. Und der Börsenverein erweist sich als doch sehr konservativer Branchenverband, der sich zum Beispiel in die sehr virulente Debatte über Zensur und Meinungsfreiheit in den Jahren des Vormärz bis zur 1848er Revolution sehr zurückhält, im Grunde die Meinung und Zensurfreiheit nicht unterstützt. Und wir haben im Dritten Reich durchaus natürlich die Situation, dass der Vorsteher, der amtierende Vorsteher, der Verleger Oldenburg, versucht hat, sich schon dem System anzudienen, in der Hoffnung, dass der Börsenverein ein eigenständiger Verband bleibt und auch die Liste der zu verbietenden Autoren und der zu verbrennenden Autoren natürlich diensteifrig schon 33 abgedruckt hat.
Und wurden diese dunkleren Kapitel in der Geschichte des Börsenvereins denn ausreichend aufgearbeitet?
Inzwischen schon. Heute hat man da weniger Berührungsängste und auch in der jetzt jüngst erschienenen Festschrift 200 Jahre Börsenverein sind natürlich zahlreiche Artikel vertreten, die diese Zeit ausleuchten. Aber es gibt immer noch Verlage, die sehr, sehr lange bis noch vor wenigen Jahren ihre Probleme hatten, ihre Verlagsarchive öffentlich zu machen, weil sie ahnten, dass aus dem Dritten Reich da durchaus auch noch Dokumente lagern, die sie nicht unbedingt in der Öffentlichkeit wissen wollen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als es dann zwei Deutschlands gab, gab es auch zwei Börsenvereine. In Westdeutschland wurde noch ein zweiter Börsenverein gegründet und nach der Wende hat man beide Vereine wieder zusammengelegt. Wie hat der Börsenverein diese Zeit der Teilung verkraftet?
Also es gab in der Tat zwei Börsenvereine und zwei Branchenorgane, Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, DDR, und für den Westen. Und im Grunde sind stabile Beziehungen zwischen den Branchen West-Ost vielfach über die Leipziger Messe, über persönliche Kontakte erhalten geblieben. Es gab eine Kommunikation, aber es waren zwei in politisch unterschiedlichen Systemen geführten Branchenverbände. Und es waren ja auch die Wirtschaftsformen vollkommen different. Einmal das sozialistische System hier, die Marktwirtschaft. Und die Zusammenführung war sicherlich eine Herausforderung, aber die scheint auch gelungen zu sein. Also das wäre sicherlich auch mal konsequent aufzuarbeiten. Es gibt Arbeiten über die Frankfurter Buchmesse, über die Leipziger Buchmesse ist jüngst eine erschienen. Aber praktisch mal beide Börsenblätter systematisch zu sichten, eine vergleichende Analyse, das steht noch an.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, der Börsenverein fährt ja so ein bisschen zweigleisig, kann man vielleicht sagen. Also da ist einerseits diese Lobbyarbeit für die Mitglieder, ja, und andererseits aber auch die Kulturförderung, die ja eigentlich eher im Interesse der gesamten Gesellschaft gemacht, ja, wird. Hat, ja, das immer gut funktioniert, diese Zweigleisigkeit, oder gab es da auch mal Konflikte?
Also diese Förderung, Sachbuchpreis, Leseförderung, das sind ja Projekte des 20. Jahrhunderts. Und da würde ich sagen, der Börsenverein leistet da gute Arbeit, Verbandsarbeit und hat auch sein Handlungsfeld deutlich ausgeweitet. Der frühere Branchenverband im 19. Jahrhundert, da ging es auch um klassische Probleme in der Branche, Abrechnungsprobleme. Also er ist in diesem Zuge natürlich deutlich politischer geworden. Und diese Leseförderung ist natürlich auch ein gesellschaftlich wichtiges Projekt, das funktioniert. Es gibt natürlich vielleicht auch Preise oder Überlegungen des Börsenvereins, wo man vielleicht im Einzelnen diskutieren könnte. So haben wir mit unseren Studenten mal darüber gesprochen, ob es eigentlich sinnvoll ist, so ohne jegliche öffentliche Diskussion einen TikTok-Book-Award zu vergeben. In dem Punkt fehlte beispielsweise bei uns hier auch in der Studentendiskussion so ein bisschen die kritische Reflexion beispielsweise dieser Plattform TikTok. Aber im Großen und Ganzen arbeiten die natürlich mit Stiftungen zusammen und großen Verlagen. Und die Idee Leseförderung kann keiner schlecht finden. Das ist selbstverständlich eine sehr wichtige Aufgabe.
Jetzt haben Sie TikTok gerade schon angesprochen. Die Herausforderungen sind heute natürlich andere als vor 200 Jahren zu Gründungszeiten des Börsenvereins. Anders als damals haben wir es heute ja vielleicht eher mit einem zu viel an Informationen zu tun. Ja. Durchs Internet haben alle Zugang zu Informationen. Die Frage ist eben nur, welche Qualität haben diese Informationen? Ja. Setzt sich der Börsenverein da ganz gezielt auch ein für solche Dinge wie Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern und eben den Kampf gegen Desinformation?
Also er setzt sich ganz maßgeblich ein für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und ansonsten war eigentlich in der Zeit der Digitalisierung 2000er Jahre eher zurückhaltendes Abwarten zu beobachten beim Börsenverein. Also dieser vielleicht grundsätzlich etwas konservative Einstellung auch gegenüber diesen technischen Neuerungen, das war immer erst ein bisschen verzögert. Aber heute würde das sozusagen zum Gesamtprogramm des Börsenvereins schon gehören. Digitalisierung ist Fakt. Also man braucht jetzt nicht mehr abwägen, ob das Vor- oder Nachteile hat.
Gibt es andere große Herausforderungen, vor denen der Börsenverein aktuell steht?
Nicht nur der Börsenverein. Ich glaube, die ganze Buchbranche steht vor der Herausforderung KI, künstliche Intelligenz, wo wir vermutlich noch nicht genau wissen, wo es wirklich hingeht. Und es bleibt auch für uns jetzt hier als Zentrum für Buchwissenschaft, wo wir Studierende ja für die Verlagsrichtung ausbilden, interessant, wie sich da der Börsenverein dann dezidiert positioniert. Aber das Thema ist im Moment dermaßen im Fluss, dass manches schon eine Woche später schon wieder Geschichte ist.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels wird morgen 200 Jahre alt. Über alte und neue Herausforderungen für den Branchenverband habe ich gesprochen mit Christine Haug vom Zentrum für Buchwissenschaft an der Uni München.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Die letzte Documenta wird vermutlich als die mit dem Antisemitismus-Skandal in die Kunstgeschichte eingehen. Die breite öffentliche Debatte über antisemitische Kunstwerke mitten in Kassel hat die Berichterstattung damals fast völlig bestimmt. Dabei gab es auf dieser Documenta vor knapp 3 Jahren auch Fortschrittliches. Zum Beispiel einen riesigen Museumsraum für Kinder und Familien mit viel Platz zum Toben, Spielen, Malen und Basteln. Mittlerweile gibt es solche oder ähnliche Räume auch in anderen Museen, zum Beispiel im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln oder auch im Museum Martha in Herford. Dort hat vor einiger Zeit das Martha Hoch 2 eröffnet, ein Raum für Begegnung und Kreatives, in diesem Fall nicht nur für Kinder und Familien, sondern für alle. Dorothea Markus war für uns da.
Das Edelstahldach des Museums Martha Herford glänzt schon von Weitem sichtbar in der Sonne. Der sogenannte dritte Ort des Museums liegt im zweiten Stock, eben Martha hoch 2. Ein lichtdurchflutetes Atelier mit gemütlichen Sofas und alten Stehlampen möbliert. Als Bühne dient ein kleines Podest.
So ein bisschen zum Reinkommen. Ich studiere eigentlich Innenarchitektur und beschäftige mich schon seit mehreren Jahren jetzt mit Teppichen, mit der Geschichte von Teppichen.
Am Tisch steht die Künstlerin Paula Banzmann. Um sie herum 5 junge Frauen aus Herford und Umgebung. Sie sind heute ins Martha hoch 2 gekommen, um zusammen einen Teppich zum Thema Heimat zu taften. Also Motive mit Wolle und speziellen Pistolen auf einen gespannten Holzrahmen zu tackern.
Bei meiner Arbeit habe ich dann auch gemerkt, dieser Teppich, der da entstanden ist, der hat so ein ganz besonderes Gefühl dann auch den Leuten gegeben, um zusammenzufinden, um Gemeinschaft zu erleben.
Erstmal ziehen sich die Teilnehmerinnen zurück, um Gedanken zum Thema Heimat aufzuschreiben. Dann zeichnen sie ihre Motive. Die werden dann mit einem Beamer auf den Holzrahmen projiziert und das Taften geht los.
Ich bin Ann-Sophie und 24 Jahre alt. Ich hatte das bei Instagram gesehen und mich hat das irgendwie total interessiert, weil ich auch gerne kreativ bin und auch gerne mit Stoff arbeite und selber auch nähe.
Ich heiße Julia, ich bin 19 Jahre alt und ich bin hier, weil ich einfach mal aus meiner Komfortzone rausgehen will und was Neues ausprobieren möchte.
Seit 1,5 Jahren gibt es den Kreativraum Martha hoch 2. Gefördert wird das Projekt vom Land NRW mit 50.000 Euro. Die Resonanz ist riesig, erzählt Anna Piplinski, die Leiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung im Martha Herford.
Dieser Kern ist das Thema Partizipation. Da geht es ja um dieses eigene Einbringen und das kann man, glaube ich, so oft nicht.
Es gibt hier Handarbeitsgruppen, Impro-Theaterabende, Mini-Konzerte, Kuchennachmittage. Ein Spieleparcours empfängt Eltern und Kleinkinder zum Basteln und Toben. Sehr gefragt ist auch der monatliche Abend Spielen und Zocken. Da haben sich regelrechte Fangruppen gebildet, sagt Anna Piplinski.
Die immer wieder kommen, aber auch manchmal kommen da so neue hinzu. Und dann ist da auch immer natürlich so ein Austausch. Das merken wir auch immer wieder, dass es auch so ist für Menschen, die vielleicht sonst im Alltag wenig Berührungspunkte haben. Also das Thema Einsamkeit zieht sich ja komplett durch die Generation. Und da merken wir schon, dass diese sozialen Kontakte ganz wichtig sind.
Ideen, das Martha hoch 2 weiter zu beleben, gibt es viele. Viele kommen auch direkt von den Herfordern. Etwa vom Hobbymusiker, der einmal im Monat eine Gitarrenstunde für Ahnungslose gibt. Auf Stadtfesten hat das Museumsteam die Ideen der Herforder für den Raum eingesammelt. Doch hat das wirklich etwas mit den Aufgaben eines Museums, mit Kunst und Kultur zu tun? Anna Piplinski.
Gerade in der aktuellen Zeit finde ich so ein Ort der Begegnung, der aber auch gleichzeitig Kreativität, Kunst und Kultur fördert, enorm wichtig. Die Gesellschaft ist heute so, dass es wenig Berührungspunkte gibt zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und das fördert der Raum, dass man sich hier treffen kann, Personen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Und ich glaube, da so einen Ort zu haben, der niedrigschwellig ist, kostenfrei ist, in dem man einfach kreativ werden kann, aber nicht muss, also das ist enorm wichtig. Und einfach dieser Aspekt einfach des Zusammenkommens.
Für das Museum Martha ist das Martha hoch 2 nicht zuletzt aber auch eine Chance, Menschen für sich zu interessieren, die sonst nicht in Ausstellungen gehen.
Es kommen Besuchende, die sonst nicht ins Martha kommen. Und wenn sie diesen Ort für sich erleben, das kann auch ein Aha-Erlebnis sein und was wir hoffen, natürlich dann auch zu Besuchen des Museums führen.
Nach 5 Stunden Workshop ist auf dem Teppich im Martha hoch 2 schon einiges zu erkennen. Eine orangene Sonne, ein Buch und ein springendes Pferd. Flauschig und gemütlich, aber auch besonders sieht der Teppich aus. Irgendwie arty. Noch 4 weitere Termine sind geplant, um ihn fertigzustellen. Und irgendwann wird er wohl auch das Martha hoch 2 dekorieren. Geradezu symbolisch verknüpft er schließlich, was den Ort ausmachen soll. Gemeinschaft und Kreativität.
Dorothea Markus in unserer Reihe Klappt doch über das Martha hoch 2, ein Kreativ- und Begegnungsraum im Museum Martha in Herford. Nächstes Jahr findet in Venedig wieder die Kunstbiennale statt und jetzt steht fest, wer den deutschen Pavillon auf der Biennale kuratiert. Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen.
Ja, und zwar ist die Wahl auf Katlin Reinhardt gefallen, die Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin. Geboren im thüringischen Sondershausen, hat Katlin Reinhardt zu afroamerikanischer Kunstgeschichte promoviert und war vor der Leitung des Kolbe-Museums Kuratorin und Konservatorin am Dresdner Albertino. Kunstschaffende fragen in ihren Werken danach, wo wir stehen, wie wir hierher gekommen sind und vor allem, wohin wir gehen, sagte Reinhardt nach ihrer Nominierung. Und sie sehe im Deutschen Pavillon einen idealen Ausgangspunkt, gerade jetzt diese Fragen zu stellen. Der Deutsche Pavillon in Venedig war 1938 im Sinne der monumentalen Architektur des NS-Regimes umgestaltet worden und bietet traditionell Raum für kritische Auseinandersetzungen mit der deutschen Geschichte. Dass Wolfram Weimer in einer Regierung Merz Kulturstaatsminister werden soll, das hat auch heute wieder kritische Reaktionen hervorgerufen. So sieht der gemeinnützige Verein Lobby Control beim designierten Kulturstaatsminister einen Interessenskonflikt, weil er Anteilseigner bei der Weimar Media Group ist. Als Kulturstaatsminister sei er schließlich unter anderem direkt für die Deutsche Welle zuständig, also quasi die öffentlich-rechtliche Konkurrenz zu seinem Unternehmen. Auch weist der Verein darauf hin, dass Weimer früher bereits die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten in Frage gestellt und die Privatisierung des ZDF gefordert habe. Weimer selbst wehrte sich heute im Magazin Stern gegen Kritik. Ich bin Kulturverfechter, nicht Kulturkämpfer, sagte er. Nationalismus sei ihm fremd. Kritik an anderen Personalien übt die Organisation World Heritage Watch, eine NGO, die von Berlin aus die UNESCO-Welterbestätten beobachtet. Und zwar zeigte sie sich so wörtlich bestürzt darüber, dass im künftigen Außenministerium weder der Minister noch jemand unter den drei Staatsministerinnen bzw. Staatsministern einen fachlichen Hintergrund in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik habe. Außenministerin Baerbock habe das eingeführt, eine skandalöse Entwicklung, die vom designierten Kanzler Merz nun verstetigt werde. Die vielbeschworene dritte Säule der Außenpolitik breche damit ein. Dass Singen großen Spaß machen kann, das zeigt das Bildungsprogramm Sing! Ausrufezeichen durch Paten an Grundschulen. Singen ist ein Projekt des Rundfunkchores Berlin, das jetzt vorerst doch weiterlaufen kann. Zwar hatte die Berliner Senatsverwaltung die Förderung Ende März eingestellt, das Ensemble hatte aber daraufhin zu Spenden aufgerufen und dadurch kamen jetzt rund 10.000 Euro zusammen. Der Rundfunkchor Berlin ist Teil der Rundfunkorchester und Chöre GmbH Berlin, die unter anderem vom Deutschlandradio gefördert wird. Millionen Menschen haben mit seinen Marco Polo-Büchern die Welt bereist. Jetzt ist der Reiseführerverleger Volkmar Mayr im Alter von 93 Jahren gestorben. Mayr Dumont gilt heute als die größte deutsche Reiseverlagsgruppe. Über 50 Jahre hinweg hat Volkmar Mayr diese Gruppe aufgebaut. Nach dem frühen Tod seines Vaters trat er bereits mit 26 Jahren an die Verlagsspitze. 2004 übernahm er den Dumont Reiseverlag. Den Comic-Klassiker Donald Duck gibt es bald zum ersten Mal in leichter Sprache. Der Verlag hat dabei mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe zusammengearbeitet. In Deutschland sind schätzungsweise 10 Millionen Menschen auf Texte mit kurzen Sätzen und einfachen Wörtern angewiesen. Dass eine solche Übertragung ein Balanceakt gewesen sein muss, das kann man sich vorstellen, wenn man manche Originaltexte liest. Wozu sind wir Mitglieder im Interessenverband der Ein- und Ausbrecher, fragt da einer der Panzerknacker. Daraufhin ein zweiter, ja, und dem Ringverein der Fälscher, Forstfrevler und Fassadenkletterer gehören wir auch an.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht's gleich nach den Nachrichten unter anderem um den Ausgang der Parlamentswahl in Kanada und um die elektronische Patientenakte. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Schönen Abend.